Das Thema heute, Einheit der Gemeinde. Das heißt, von dem, was hier draufsteht, also Einheit im Geist und Vielfalt der Gaben, das Thema wird eher sein, die Einheit der Gemeinde. Das heißt, ich komme aber ein bisschen auch noch auf die Vielfalt der Gaben, aber das mache ich dann eher kurz zum Schluss, wenn es auch reinpasst. Man kann ja sich viele Gedanken dazu machen, wozu eine Gemeinde eigentlich da ist. Da bietet ja auch das Neue Testament ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte vom Leib Christi zum Beispiel und auch im hohen priesterlichen Gebet, was hier ja ein Teil ist, ja abgedruckt in Johannes 17. Da sagt Jesus, er geht zum Vater, wir aber sind noch in der Welt. Ja, und er bittet Gott um Bewahrung seiner Herde, damit wir auch dahin kommen, wo Jesus uns vorausgegangen ist. Das heißt, wir wollen alle das Ziel der Ewigkeit bei Gott erleben und was unserem Herrn wichtig ist, dass keiner von uns auf der Strecke bleibt, dass keiner verloren geht. Das heißt, es geht um Durchhaltefähigkeit, am Herrn dranbleiben und dazu soll Gemeinde da sein. Und deshalb bilden wir eine Gemeinschaft, um durchzuhalten, um dran zu bleiben. Und ich möchte heute einen Aspekt herausgreifen, der aus meiner Sicht für diese Durchhaltefähigkeit einer Gemeinde durchaus eine große Rolle spielt, nämlich die Einheit der Gemeinde. Und Jesus hebt das ja schon in seinem hohen priesterlichen Gebet hervor. Wir lesen das hier auch im 17. Kapitel des Johannes-Evangeliums. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Und ein paar Verse weiter, ab Vers 20. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Bibelkenner unter uns wissen, dass es noch einen zweiten Abschnitt in der Bibel geht, im Epheserbrief, wo Paulus diesen Gedanken der Einheit in einem, ich glaube, relativ berühmten Text, ich vermute, ihr werdet ihn alle kennen, nochmal aufgreift. So ermahne ich euch nun, heißt es in Epheser 4, ab Vers 1, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Frieden hatten wir heute Morgen hier schon mal in Predigt Nummer 1, insofern passt das gut zusammen. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, der über allem ist und durch alle und in allen. Einheit der Gemeinde, ein spannendes Thema. Herr, wie soll das gehen? Und man kann diese Texte, sowohl das hohepriesterliche Gebet als auch diese Stelle im Epheserbrief, ja auf verschiedene Art und Weise lesen. Man könnte sagen, okay, es geht um Einheit der Christenheit insgesamt. Und es geht auf der anderen Seite um Einheit der Ortsgemeinde. Und man kann nach 2000 Jahren Kirchengeschichte auf beiden Feldern eigentlich sagen, und aus Erfahrung auch in vielen Ortsgemeinden, da ist schon gehörig viel schiefgelaufen. Einfach ist das nicht. Und betonen wir nicht an vielen Stellen auch eher die Unterschiede als das, was uns verbindet. Wie viel Einheit geht eigentlich? Gibt es da auch Grenzen? Vielleicht geht es dem einen oder anderen so, gerade in dem Text im Epheserbrief, wo es da heißt in Vers 2, ertragt einer den anderen. Und manch einer möchte vielleicht zum Paulus sagen, ja, Paulus, in dem Wort, da finde ich mich wieder. Manchmal ist Ertragen ein wahres Wort, wenn es darum geht, wie es mir mit dem einen oder anderen in der Gemeinde geht. Wenn Jesus das in seinem hohen priesterlichen Gebet so hervorhebt, das auch im Epheserbrief nochmal aufgegriffen wird, dann dürfen wir schon davon ausgehen, dass es auch ein wichtiges Thema ist. Wobei Einheit nicht für Einheitlichkeit steht. Das wird spätestens dann deutlich, wenn wir dieses vierte Kapitel im Epheserbrief weiterlesen. Denn das Kapitel setzt sich dann fort und da geht es dann so um den fünffältigen Dienst, ne, den Paulus an der Stelle hervorhebt. Es geht um Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Das heißt, und jetzt kommt tatsächlich dann diese Überschrift, die auch hier abgedruckt ist, die trifft es dann auch gut. Ne, die Einheit im Geist, das geht los und dann anschließend kommt die Vielfalt der Gaben. Deshalb möchte ich jetzt mit euch mal herausarbeiten, Wozu ist Einheit eigentlich wichtig? Was beinhaltet sie? Vielleicht auch, wo gibt es Grenzen der Einheit? Fangen wir also am besten mit dem ersten der beiden Bibelstellen an, die ihr findet aus Johannes 17. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Dieses hohe priesterliche Gebet ist ja das letzte Gebet Jesu, bevor er gefangen genommen wurde. Also es ist ein Gebet für seine Jünger, für eine Zeit, wenn Jesus nicht mehr unter ihnen ist. Ein Gebet auch für alle, die nach seinen Jüngern an ihn glauben. Und es ist quasi ja eine Art Vermächtnis Jesu für das, was wirklich wichtig ist. Und hier kommt dann dieses Gebet um Einheit gleich zweimal vor. Und so wie Jesus betet, erkennt man deutlich, wo die Einheit herkommt. Sie ist nichts Menschengemachtes. Sie entsteht aus unserer Verbindung mit Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Ja, hier kommt so ein Ausdruck vor, den wir ja häufiger mal in der Bibel finden, dieses in ihm sein. Und Jesus führt unsere Einheit auf die Einheit zwischen ihm und seinem Vater zurück, dass sie eins seien wie wir. Das heißt, der Sohn ist im Vater und der Vater ist im Sohn. Das heißt, diese enge Beziehung zwischen Gott und Jesus dürfen wir also auch als Vorbild nehmen, wenn es um unsere Beziehung geht. Die Einheit, die Jesus hier erbittet, hat ihren Vorbild und ihren Ursprung in der Einheit von Vater und Sohn im Heiligen Geist, das heißt in der Dreieinigkeit. Das heißt, Ausgangspunkt für alle Überlegungen zur Einheit sollte immer sein, wir sollen in Jesus sein, in ihm und Jesus in uns durch den Heiligen Geist. Das heißt, was die Beziehung zwischen Jesus und Gott so einzigartig macht, kann auch der Heilige Geist, der in uns lebt, also unter uns und in uns bewirken. Interessant ist vor allem die Aussage, die Jesus dann hier auch sagt, so sollen auch sie eins sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das heißt, die Einheit der Gemeinde hat durchaus eine ja gewissermaßen missionarisch-evangelistische Komponente. Warum ist das so? Was macht die Einheit zwischen Gott und Jesus eigentlich so einzigartig? Es war diese ja völlige Übereinstimmung von Denken und Motivation. Ich meine, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht auch den Vater. In Johannes 14, Vers 9. Und Jesus sagt, ich tue, was ich den Vater tun sehe. In Johannes 5, Vers 19. Würden wir das von uns sagen? Dass wer unsere Einheit untereinander sieht, der erkennt, wie Jesus ist, wie Gott ist. Ihr kennt vermutlich auch die Stelle aus Johannes 13, 35. Ne? Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hier kann man das tatsächlich auch auf die Einheit in der Gemeinde oder die Einheit unter uns Christen übertragen. Das heißt, Einheit hat viel zu tun mit so einer Übereinstimmung eigener Absichten, der Übereinstimmung des eigenen Handels mit dem Willen Gottes. Also das heißt, dieses Ausrichten auch auf die Ziele Gottes, wo dann auch Unterschiedlichkeit untereinander verblasst. Eins sein im Erkennen dessen, was Jesus für uns vorhat, was er bereithält. Ich denke mal, das ist auch für jede Gemeinde auch eine sehr große Herausforderung. Auch für Gemeindeleitung. Ich bin ja selber in der Gemeindeleitung und ich weiß, wie das ist auch, oder auch, dass es auch nicht mehr ganz einfach ist, auch dann diese Einheit auch in der Leitung zu erreichen. Der gemeinsame Blick, die gemeinsame Vision, die auch Gottes Vision ist. Deswegen sind ja Unterschiede auch nicht weg. Da komme ich später auch nochmal zu. Aber durch die Ausrichtung auf das Gemeinsame in Gott, die Vision, die wir auch für Gemeinde haben, werden Unterschiede weniger wichtig und sie ordnen sich einem gemeinsamen Ziel unter. Wenn Jesus die Dreieinigkeit, Gott, Sohn und Heiliger Geist, so als Vorbild und Ursprung auch für die Einheit unter uns betont, dann bleiben ja auch die Unterschiede erhalten. Wir würden auch nicht sagen, Gott ist wie Jesus oder Jesus ist wie der Heilige Geist, sondern alle drei haben innerhalb dieser Dreieinigkeit eine ganz eigene Stellung und auch ganz andere Aufgaben. Und so ist es eigentlich auch bei uns. Oder ein anderes Beispiel, nehmen wir das Fußballteam. Es gibt eine Einheit, da sagt man wieder, oh, das war wieder eine Einheit auf dem Platz. Das ist ja so auch ein geflügeltes Wort. Aber die entsteht ja durch die Ausrichtung und das gemeinsame Ziel, dem alles untergeordnet ist. Das heißt, in gewisser Weise auch wie in Epheser 4, wo es auf der einen Seite um Einheit und dann auf der anderen Seite aber auch um die unterschiedlichen Aufgaben geht. Auch in einem Fußballteam können nicht alle im Sturm spielen, ne? Sondern es gibt auch nur einen Torhüter. Es gibt nur Leute, die müssen auf der Ersatzbank Platz nehmen. Oder viele sagen ja, viele Spiele werden in der Abwehr entschieden. Ne? Kennen die Fußballer ja auch. Aber trotzdem braucht eine einheitliche Vorstellung von der Taktik. Es brauchen alle einen ähnlichen Kampfgeist. Und der Erfolg rührt letztlich daher, dass alle Spieler verinnerlicht haben, was denn so der Trainer so an taktischer Marschroute vorgegeben hat. Das heißt, auch im Fußball oder jede andere Mannschaftssportart könnte man da auch hernehmen. Da gibt's auch diese Einheit und auf der anderen Seite diese Verschiedenheit. Schauen wir noch mal ein bisschen genauer in den Epheser, in die Stelle rein. Epheser 4, 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ja, und dann kommen diese Aspekte der Einheit, ne? Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Wenn wir uns mal diesen ersten Anfang anschauen, das war so der erste Gedanke, den ich zu dieser Stelle hatte. Ich, der Gefangene in dem Herrn, würde ich leben. Dann kommen so Begriffe wie Demut, Sanftmut, Geduld. Das klingt ja sehr zurückhaltend. Also in Demut, Sanftmut, Geduld. Also nicht nur so in den Vordergrund drängen, auch nicht so haut rauf und Attacke, sondern das klingt sehr stark nach sich zurücknehmen können. In gewisser Weise, wie man sagt, sich nicht für den Mittelpunkt des Universums halten, sondern es geht um das Band des Friedens. Gut, vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, naja, das sind ja nicht gerade meine Primärtugenden. Ich stelle mir die Frage, ob das auch die Primärtugenden von Paulus waren, die das geschrieben hat. Der hat ja auch so Charakter gehabt, den man vielleicht nicht unbedingt mit diesen Tugenden hier in Zusammenhang bringen würde. Aber genau dadurch zeigt sich, dass wir der Berufung würdig leben. Also wir sind aufgefordert, daran zu arbeiten, Frieden in der Gemeinde, Einheit im Geist, in Liebe den anderen annehmen. Und das ist kein Selbstläufer. Selbst für wiedergeborene Christen nicht, sondern harte Arbeit. Und dann kommen hier im Text diese sieben Aspekte. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Na klar, wir sind ein Leib, wir haben einen Heiligen Geist, tragen alle die gleiche Hoffnung auf ein ewiges Leben in uns. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Haupt des Leibes, ein Gott und Vater, der über allem steht. Ich weiß nicht, wie ihr diese vier Aspekte, oder nee, sieben Aspekte der Einheit lesen wollt. Sind das so die sieben Aspekte, die quasi die Einheit ausmachen? So in dem Sinne, das reicht eigentlich an Einheit aus? Quasi so als Mitte des Glaubens. Wenn wir in diesen sieben Aspekten Einheit haben, dann ist das eine prima Sache. Dann reicht das aus. Aber reicht das, und in allen anderen, ich sag mal Politikfeldern, ne, reicht das auch aus, um sich zu ertragen? Auch um vielleicht nicht auseinanderzugehen. Das heißt, das sind so die wesentlichen Aspekte, aber es gibt ja immer so Themen, die man regeln muss, ne, in einer Gemeinde. Ne? Details der Gottesdienstgestaltung, des Musikstils, des Umgangs miteinander, verschiedene Lehrmeinungen, manchmal aber zu nebensächlichen Fragen. Und teilweise geht es ja auch bei innerbetrieblichen Auseinandersetzungen in einer Gemeinde ja sehr häufig auch um Randthemen, um menschliche Enttäuschungen. Insofern verstehe ich diesen Text auch mal als Aufforderung, sich die Treue zu halten, auch wenn man vielleicht menschlich gesehen in der Gemeinde ein, etwas flapsig formuliert, durchaus heterogener Haufen ist. Und wir dürfen aber, wir sollen diese Aspekte betonen und daran arbeiten, die eigentlich so diese einende Mitte sind. Und die werden hier in diesem Text genannt. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, okay, sind diese Aspekte vielleicht auch ja, eine Mindestvoraussetzung auch als Einheit. Also Aspekte, die auch irgendwo zwingend erforderlich sind, hinter die man auch nicht zurückgehen sollte. Aspekte, wo man tatsächlich auch eins sein sollte, um auch gemeinsam Gottesdienste zu feiern, zu einem Gott zu beten und Gemeinschaft zu haben. Und das spielt ja durchaus eine Rolle, auch nicht, wenn es jetzt um uns als Ortsgemeinde geht oder als Baptistenbund, sondern auch zum Beispiel im Zusammenspiel mit anderen Kirchen oder Religionen. Zum Beispiel, wie weit darf Ökumene gehen? Im Zusammenhang mit diesen 7 Aspekten der Einheit. Eine ja durchaus kontroverse Frage. Kann man mit Muslimen Gottesdienst feiern? Zum Beispiel. Ich habe mal in einer Ausarbeitung zum Thema Einheit Folgendes gelesen. Die Einheit von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist gebietet uns nur, diesen einen Gott anzubeten. Sie verbietet uns jede Art von Gebetsgemeinschaft mit Menschen anderer Religionen. Wir können nicht, wie es heute gern propagiert wird, gemeinsam mit Muslimen zu Allah und zu unserem Gott beten. Der Anspruch unseres Gottes, ich bin der Herr, ein Gott und Vater, wie es hier in den Aspekten der Einheit heißt, ist mit Allahs Anspruch der einzige, der große, mächtige Gott zu sein, unvereinbar. Es gibt es nicht nur in der Bibel, sondern im Koran. Es gibt eine Sure 59, ich weiß gar nicht, ob das auch Verse bezeichnet, dann 22 folgende, da heißt es, er ist Allah. Neben ihm gibt es keinen Gott. Der Herr, der Schöpfer, der Höchste, der Gnädige, Himmel und Erde beten ihn an. Das heißt, wenn wir über Einheit reden, dann geht es auch um Machtanspruch. Dann geht es auch darum, wem gehört die Herrschaft über unser Leben? Auch der Gott der Bibel macht ganz klar, er will uns ganz. Jesus ist der Herr. Allein dieser Ausspruch ist ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Einheit. Das heißt, hier geht es auch um die Art der Erlösung. Und die ist mit anderen Religionen unvereinbar. Jesus sagt selbst, niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Ich habe mal einen Bericht gelesen von jemandem, der war mal vor ein paar Jahren bei diesem Weltwirtschaftsgipfel in Davos, wo sich immer mal die mächtigen Wirtschaftsführer und Staatsmänner mal einmal im Jahr treffen. Und da gab es wohl auch mal eine Veranstaltung zum Frieden der Religionen. Da waren dann alle versammelt, also evangelische Kirche, katholische Kirche, Anglikaner, Hindus, Muslimen und so weiter. Und dann gibt es ja schon Theologen, die sagen, alle Religionen sind eigentlich eins. Alle Religionen sind gleich gut. Denn manche Vertreter der großen Kirchen sagen dann, naja, eigentlich wollen doch alles Gleiche. Frieden, an das Gute glauben, an die Liebe glauben. Hindus würden sagen, naja, komm, also wir haben so viele Götter, da ist es eigentlich kein Problem, wenn wir auch noch den Gott der Christen anbeten. Aber die Muslime sind da anders drauf. Die haben dann gesagt, nee, geht nicht, nur unser Gott Allah ist der wahre Gott. Und er wird alle, die nicht an ihn glauben, vernichten. Das zeigt, ähnlich wie auch unser Bibeltext, ziemlich krass auf, wo die Grenzen der Einheit sind. Ein Gott, ein Herr, ein Gott, ein Heiliger Geist. Das heißt, da wird tatsächlich auch ein Mindestmaß an Einheit definiert wird. Das ist natürlich keine Rechtfertigung eben für Glaubenskriege und auch kein Votum gegen Religionsfreiheit. Ich meine, selbstverständlich beinhaltet Glaube auch die Freiwilligkeit der Entscheidung. Das heißt, kein Mensch sollte zu einer bestimmten Religion gezwungen werden. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Klarheit und den Kern des christlichen Glaubens nicht verlieren. Und der steht unter anderem in Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater, denn durch mich. Auch ein Aspekt der Einheit, der hier also ein Mindestmaß an Einheit definiert. Wir diskutieren ja zurzeit wieder mal, ob der Islam nun zu Deutschland gehört oder nicht. Ich finde diese Frage fürchterlich. Aber ich finde sie auch falsch gestellt. Vielleicht sollten wir in Deutschland mal darüber diskutieren, ob der christliche Glaube noch zu Deutschland gehört. Ich meine, und zwar das nicht nur an Kreuz in den Klassenzimmern oder den Besuch eines Oster- oder Weihnachtsgottesdienstes festmachen, sondern wer glaubt denn noch an den Kern des Evangeliums? Wie viel Einheit herrscht eigentlich in unserer Gesellschaft noch darüber, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht? Also ich glaube, da wäre noch viel zu tun. Ein weiterer interessanter Aspekt in unserem Text über die Einheit ist der Aspekt Taufe. Einheit in der Tauffrage ist durchaus ein hohes Gut. Und gerade wir als Baptistengemeinde sagen natürlich auch, das ist etwas, was ja auch ein Stück weit unsere Identität ausmacht, also der gläubigen Taufe. ist schon interessant, dass so die beiden großen Symbolhandlungen auch der Christenheit, also Taufe und Abendmahl, irgendwie auch unter den Kirchen irgendwo auch die umstrittensten sind. Wir haben da bei uns in unserer Gemeinde auch gerade eine Diskussion am Laufen. Wir stellen uns die Frage, ob wir in gewissen Ausnahmefällen fest definiert uns vorstellen könnten, ob wir auch gläubige Christen, die aber säuglingsgetauft sind, bei uns als Mitglieder aufnehmen. Gibt es bei uns bislang nicht. Das heißt, ob wir eine Tür, die bislang komplett verschlossen ist, einen Spalt aufmachen. Das heißt, deshalb würden wir unser Taufverständnis nicht ändern. Das heißt, wir werden nach wie vor die gläubigen Taufe propagieren und würden auch sagen, also jeder, der zu uns kommt, da erwarten wir auch, wenn wir tatsächlich jemanden aufnehmen sollten, dass auch der schon sagt, also er hält die gläubigen Taufe auch für die biblische Form der Taufe. Das ist uns wichtig. Aber dadurch, dass eben genau, weil dieser Text auch sagt, es ist wichtig, in dieser Frage eine Einheit zu haben, eine Taufe steht da. Und wir stellen auch durchaus bei uns fest, dass diese Frage, die wir da diskutieren, dass uns die auch tief bewegt. Dass wir da auch nicht alle einer Meinung sind. Und das ist in gewisser Weise auch gut so, ein Stück weit natürlich, weil eben Taufe bzw. Taufverständnis ein ganz wichtiger Aspekt der Einheit ist, auch so wie es in unserem Text heißt. Ich meine, ich bin ja sehr froh über die ökumenischen Möglichkeiten, die wir in Landshut haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr da viel macht, aber wir feiern auch mit evangelischen und katholischen Christen einen Gottesdienst zur Einheit der Christen. Wir haben eine gemeinsame Bibelwoche, die wir feiern. Und das ist auch gut, weil wir haben einen Herrn, einen Gott und einen Heiligen Geist. Eine wichtige Voraussetzung für Einheit ist da und dann geht das. Aber natürlich, die fehlende Einheit beim Thema Taufe ist immer so ein kleiner Reibungspunkt, ne? Auch wenn man sich dann so mit den Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche trifft. Wir verstehen uns mit denen echt super. Und ich habe es tatsächlich schon mal erlebt, dass auch ein Theologe, also der evangelischen Kirche, mit dem wir einen Gottesdienst gefeiert haben, tatsächlich auf unser baptistisches Taufverständnis Rücksicht genommen hat. Da ging es um irgendeine Symbolhandlung und da ging es um Wasser. Und der evangelische Theologe, der meinte dann, es wäre doch ganz schön, wenn man dann so dieses Taufbecken, was sie da halt rumstehen haben, dieses ganz kleine, ne, wenn man das dann mit Wasser füllt, so als Zeichen der Einheit. Da guckte er mich irgendwann an und guckt mich so an und sagt, okay, ich glaube, das ist doch keine so gute Idee. Also fand ich also eine tolle Erfahrung, wo irgendwo Einheit schon ging, aber schon man merkt, okay, da denken wir anders, aber trotzdem ist in der Ökumene Einheit möglich. Ja, und ich meine, ich finde es ganz gut, dass ja auch so diese Zeit, wo man die eigene Denomination als alleinseligmachende empfindet, gut, gibt's heute auch noch, aber nicht nur bei Katholiken. Das habe ich auch schon bei Baptisten erlebt. Also da sind wir auch nicht unbedingt so viel anders. Ich möchte am Schluss noch auf einen Aspekt eingehen, der wieder die Ortsgemeinde betrifft. Und zwar, ich finde schon interessant, dass in Epheser 4 diese Einheit der Gemeinde vorgestellt wird. Wir aufgefordert werden, einander in Liebe und Frieden zu ertragen. Bevor der Paulus dann ein paar Verse weiter so die Verschiedenartigkeit der Gaben darstellt. Und da, ich lese jetzt mal als Epheser 4, 11 bis 13, so wird das also weitergehen. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Glaubens und des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, heißt es da. Ich möchte heute nicht über den fünffältigen Dienst predigen, aber Folgendes dazu sagen. Wir brauchen offensichtlich diese fünf Dienste, damit wir alle gelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, damit wir tatsächlich Jesus auch in seiner ganzen Fülle, also mit allem, was er uns beschenken möchte, damit wir das unter uns erleben. Und deswegen sollten wir daran arbeiten, diese Dienste auch unter uns zu entdecken und zu fördern. Und wenn es zum Beispiel auch darum geht, zum Beispiel, wer ist auch geeignet, eine Gemeinde zu führen und zu leiten, dann sind das ja unter anderem auch so Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber was hat das jetzt mit Einheit zu tun? Also zum einen schreibt Paulus, diese fünf Dienste sind wichtig, um zur Einheit des Glaubens zu gelangen. Also das heißt, Einheit der Gemeinde kann man offensichtlich nur dann so voll erreichen, wenn diese fünf Dienste zusammenwirken und wir dadurch eben das auch erreichen, was zum Beispiel, was so die Vision der Gemeinde ist. Da könnte ja auch der Prophet eine Rolle spielen. Aber auf der anderen Seite beinhalten diese fünf Dienste, das ist ein anderer Aspekt der Einheit, ja durchaus auch einigen Sprengstoff für die Einheit der Gemeinde. Denn die fünf Dienste sind sehr unterschiedlich und, das ist so meine Erfahrung, häufig haben die Menschen, die diese Dienste unter uns ausfüllen, eine unterschiedliche Blickrichtung und häufig auch einen unterschiedlichen Charakter. Der Apostel sieht das Reich Gottes, auch durchaus über die Gemeinde hinweg. Der Evangelist, die Verlorenen in der Welt. Der Lehrer, die Wahrheit der Bibel. Der Prophet, das aktuelle Reden Gottes. Und der Hirte, die Gemeindemitglieder und ihre Bedürfnisse. Deshalb neigen übrigens Gemeinden manchmal dazu, den Hirtendienst überzubewerten, weil ihnen die eigenen Bedürfnisse so am Herzen liegen. Das kann man häufig beobachten, dass der Hirtendienst, also wenn man fragt, wen brauchen wir jetzt Pastor, dass der Hirtendienst tatsächlich überbewertet wird. Wir brauchen doch irgendjemanden, zunächst mal einen, der sich um uns kümmert und der, dem unsere Bedürfnisse am Herzen liegen, ist sicherlich eine Sicht, aber nur eine unter ganz vielen Sichten. Wir sind ja demnächst auch pastorenlos, weil eben der Johnny Walzer auch als Jugendreferent ja hier ins GJW geht. Und damit sind wir auf der Suche nach einem neuen, ja was eigentlich, Hirten? Also auch da kommt es an, auch zu schauen innerhalb der Gemeinde, welche Dienste sind denn vorhanden und wo kann ein Neuberufener eine gute Ergänzung sein. Diese unterschiedlichen Blickrichtungen sind wichtig, aber sie führen ja nicht automatisch zur Einheit. Warum verstehst du meine Sichtweise nicht? Warum erkennst du nicht, was mir wichtig ist? Man fühlt sich schnell missverstanden, wenn der eine nicht das Gleiche als wichtig erachtet wie man selber. Und deswegen denke ich, dass er gerade tatsächlich zu Beginn dieses Kapitels, dieser Begriff, ertragt einander, gut gewählt ist. Denn der Segen des fünffältigen Dienstes ist so wichtig. Wir brauchen diese fünf Dienste, aber es kann nur funktionieren, wenn die Einheit uns zusammenhält. Ich glaube, und jetzt komme ich auch langsam zum Schluss, dass es ein großartiges Merkmal einer Gemeinde ist, die so innerlich und äußerlich wächst. So das Geheimnis einer funktionierenden Gemeinde, dass Gott eben diese Verschiedenheit der Dienste ja angelegt hat. Und das, was ich zum Beginn oder zwischendurch mal so etwas flapsig als heterogener Haufen bezeichnet habe, das ist nichts Schlechtes, sondern das ist vom Herrn so gewollt. Und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen. Deshalb werden auch bestimmte Spannungen, die aus unterschiedlichen Diensten kommen, aus unterschiedlichen Sichtweisen, aus unterschiedlichen Begabungen herrühren, die werden sich nie vollständig auflösen lassen. Aber dieses eine Band, die Einheit, die aus unserer Beziehung mit dem Herrn herrührt, die muss das Zentrum bilden und die muss quasi auch alle Fliehkräfte zusammenhalten. Deshalb möchte ich auch schließen mit dieser Aufforderung des Paulus in Epheser 4, Vers 3. Setzt alles dran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Amen.